Akutes Skrotum ist also eine Bezeichnung, die ein unverzügliches ärztliches Handeln erfordert, um irreversible Organschäden zu vermeiden oder zu minimieren. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand zu Ihnen in die Ordination kommt, dann ist eines wichtig, dass auch der projizierte Schmerz in die Abdominalregion nicht vergessen wird. Und die Leitsymptome bei dem akuten Skrotum ist ein heftiger Schmerz im Bereich des Skrotalfachs, begleitet von einer Schwellung, einer Rötung, einer Hyperämie. Diagnostik ist Inspektion und Palpationsbefund, die Hodenlage, dann bei einer Nebenhodentorsion auch dieses Blue Dot sein, der Schmerz bei Elevation, das Frensche Zeichen, der Ultraschall ganz wesentlich im Seitenvergleich mit der Dopplerfunktion, ergänzend noch bezüglich der entzündlichen Komponente ein Blutbild und vor allem ein CAP und den Haaren zu einem späteren Zeitpunkt aber in den Raum gestellt auch die Ureterozystoskopie, also die Endoskopie und die Miktionszystourethrographie, nämlich die MCU und dann das MRI bei suspekten Malignomen. Die anderen Diagnosen sehen Sie hier und hier will ich herausgreifen, einerseits die Hernie und Hydrozele, die natürlich auch so akut sein kann, dass man hier aktiv werden muss. Und ich sage nur ein Stichwort, die inkarzerierte Hernie. Also die Einklemmung, wenn sich hier in einen bereits weit offenen Leistenkanal der Befund einer Hernie ergibt und dort die Inkarzeration zustande kommt, das heißt eine Darmschlinge hineingleitet und dann auch in dem Bereich fixiert bleibt. Inkarzerationen sind vor allem in den ersten 6 Lebensmonaten, im ersten Halbjahr, in dem man auf der Welt ist, ein Problem. Bei einer Inkarzeration ist es so, dass man versucht, diesen Darm zu reponieren. Die Hodentorsion hat 2 Altersgipfel. Einerseits einen Altersgipfel unmittelbar perinatal oder in den ersten Lebenswochen, aber auch teilweise schon ein Problem intrauterin und das ist dann in der Regel eine sogenannte extravaginale Torsion. Der zweite Gipfel ist wesentlich später, das sind die Jugendlichen und hier spielt diese Torsion ist hier in der Regel eine intravaginale Torsion. Wie ist nun die Symptomatik? Plötzlich auftretende heftige Schmerzen, Übelkeit und hier kann auch das Erbrechen dazukommen, eine asymmetrische Schwellung des Skrotums, konsistenter, eher hart, eindeutig gegenüber dem anderen, hart wirkender Eindruck des Hodens, Hoch- und Querstand des Hodens. Wenn wir die Schmerzsymptomatik, was wesentlich ist für Sie, vergleichen zwischen der Torsion und der Epididymo-Orchitis, so ist bei der Torsion der Schmerz am Anfang gleich nahezu in maximaler Ausprägung, wie Sie es hier sehen. Dann geht der Schmerz zurück. Im Gegensatz dazu ist bei der Epididymo-Orchitis eine stetige Zunahme der Schmerzsymptomatik. Es ist wesentlich hier die Dopplersonographie. Hier können wir zum Beispiel im Samenstrangbereich, sehen Sie unten auf der rechten Seite, das Whirlpool-Sign feststellen. Es ist gefordert, eine rasche operative oder eine rasche Detorsion. Nun, wenn wir jetzt zum eigentlichen Pankreastrauma kommen, so gibt es von der American Association for Surgery of Trauma, gibt es diese Schweregrad-Einteilung. Sie haben einerseits hier die Schweregrade in Blau in der Mitte, hier haben Sie die Pankreaskontusion. Dann die Pankreaslazeration mit weniger als 50% des Parenchyms. Und hier beginnt sozusagen die eigentliche Chirurgie, die mit einer Transsektion des Pankreas gefordert ist. Deutlich freie Flüssigkeit im Abdomen. Und die schwere Pankreasläsion zum Beispiel im Pankreaskopfbereich und die Ruptur des Pankreaskopfes, wo meistens bei dem Trauma auch das Duodenum betroffen ist. Die Ursache des Traumas ist in der Regel ein Fahrradlenker. Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten der operativen Sanierung. Männlich 6 Jahre Fahrradsturz, eigentlich luzides Intervall in der Symptomatik und dann plötzlich doch abdominelle Beschwerden. Hochgezogen hier das rupturierte Pankreas, die zwei Teile, auf der einen Seite der Kopf, auf der anderen Seite der Schwanz, hier hochgezogen eine Dünndarmschlinge, nicht Y-Ru, sondern eine doppelläufige und so der Pankreasanteil anastomosiert.
Das Bild eines Schocks, eines Kindes im Schock links, die etwas mittelweiten Augen, dieses apathische Gesicht, das ist etwas, was man als Mediziner sofort identifizieren muss. Das ist allerhöchste Not. Entscheidend ist, der Schock ist nicht nur immer eine Sepsis, eine schwere Infektion des Blutes, sondern geht natürlich bei Kindern auch mit einer Meningitis häufig einher. Das gilt genauso gut für Jugendliche und Erwachsene. Man merkt sich, Low Pressure, High Frequency, das sind die kleinen Kinder, und High Pressure, Low Frequency, das sind die großen. Entscheidend ist, die ganz kleinen Neugeborenen haben 80 Milliliter, alles was dazwischen ist, sind 70 Milliliter, und wenn man erwachsen ist, ist man, wenn man männlich ist, hat man ein bisschen mehr. Der Verlust geringer Mengen Blut, Flüssigkeit können bezogen auf das Körpergewicht einen relevanten Volumensverlust mit konsekutivem Schockgeschehen darstellen. Und ganz wichtig ist, die Neurologie geht vor. Ein Kind, das still ist, ist schwer krank. Wenn man 500 Milliliter Blut verliert, sind das 10% beim Erwachsenen, beim Vierjährigen sind das schon 42%, und das ist schon ein schweres Schockgeschehen. Sepsis ist der häufigste Schockgeschehen im Kindesalter. Man sieht, dass ein infektiöses Agens, was overwhelming das Kind überfällt, letzten Endes unter anderem zur arteriellen Hypotonie führt. Das nennt man dann septischen Schock in dieser Zusammenstellung. Das führt letzten Endes zum Zusammenbruch der Mikrozirkulation, und das ist ganz entscheidend, weil das ist unsere Kapillarfüllzeit, die, wenn sie über 3 Sekunden ist, uns anzeigt, da ist ein Schock geschehen. Rasche Therapie, wenn ich Hypoxie habe, dann brauche ich rasche Therapie. Das heißt, ich muss die Situation erkennen. Kapillarfüllzeit, stilles Kind, ein Kind, was schaut beim allergischen Schock, Auslöser. Situation erkennen und handeln, das kann anfangen schon bei der Reanimation, das ist ein schweres Schockgeschehen, die ABC-Regeln. Flüssigkeitsbolus, das ist letzten Endes etwas ganz Wichtiges. Aber dann brauche ich einen Zugang. Immer wieder sich fragen, aufrechterhalten dessen, was ich geschafft habe. Ich habe Flüssigkeit gegeben, Verbesserung des Erreichten. Ich habe meine Differentialdiagnose, die ich durchgehe, ist es etwas Infektiöses, ist es ein allergischer Schock, ist es ein toxischer Schock und so weiter. Dementsprechend kann ich dann auch meine Therapie weiter durchführen. Der Zugang, ganz wichtig, keine Angst vor intraocellären Zugängen. Das ist einfach, das ist simpel. Das tut dem Kind im schockierten Zustand meistens überhaupt nicht weh. Diese intravenösen Zugänge in ein schockiertes Kind hineinzubekommen, ist auf der Straße praktisch oder ist ungünstig. Also braucht nicht nur Übung, sondern das braucht auch mehr Zeit. Flüssigkeitsbolus, 10 bis 20 Milliliter, Vollelektrolytlösung ohne Glukosezusatz. Ja, wir geben keine gemischten Lösungen im Notfall, sondern wir geben eine balancierte Lösung, und alles Weitere machen wir dann nach Werten. Wenn man nicht eine Intensivstation zur Verfügung hat, aber keine Hypotension vorhanden ist, also wenn man draußen im Notarztwagen ist oder in der Praxis ist, dann soll man nicht viel Flüssigkeit geben. Wenn man aber sozusagen eine Hypotension hat, dann bitte Flüssigkeit geben. Also bitte nicht einfach schockiertes Kind Flüssigkeit hinein, sondern Blutdruck messen. Das dauert nicht lang, das funktioniert auch. In der Klinik dann kommt neben der Flüssigkeitstherapie die Katecholamintherapie. Da sind solche Schemata immer sehr gut. Wir gehen eben mit 1 Milliliter pro Stunde, das entspricht schon mal der Dosis. Es fällt auf, dass je mehr man gibt an kristalloider Flüssigkeit, desto höher ist die Mortalität. Das heißt, kristalloide Lösung ist in solchen Extremsituationen Mortalitätsfrage. Und man hat sich gedacht, naja, wie kann man das ändern? Und bei kleinen Kindern reicht ja eine Vollblutkonserve eigentlich schon meistens aus, um eine entsprechende Resuscitation durchzuführen. Und das macht man auch in diesen Träumerräumen. Und es gibt tatsächlich Hinweise, dass eine Vollbluttransfusion, was den Outcome angeht, was die disseminierte intravasale Gerinnung angeht, den Verbrauch an Gerinnungsfaktoren angeht, das Blutungsrisiko angeht, den Outcome auch nach bestimmten Operationen angeht, tatsächlich von Vorteil sein kann.